Willkommen bei den zweiten Bad Nauheimer Orgelgesprächen. Wir sind hier wieder in der Dankeskirche. Ich, Hanna von Prosch, Mitglied im Orgelbaukreis und unser Kantor Frank Schäffler. Das letzte Mal hatten wir ein bisschen erzählt über unser Projekt, die neue Orgel in der Dankeskirche, unser Wunschprojekt, wie weit es ist, wie das Projekt gestartet ist, warum es notwendig ist. Und heute wollen wir mal ein bisschen zurückblicken, mal ganz weit zurück in die Anfänge dieser Kirche. Denn die Dankeskirche wurde 1906 eingeweiht im Beisein des Großherzogs Ernst Ludwig von Hessen und bei Rhein. Der hatte damals eine große Bedeutung, weil das war ja auch die Zeit, in der gerade der Sprudelhof entstanden war und in der die Trinkchoranlage dann entstanden war. Und in dieser Zeit wurde auch unsere Dankeskirche gebaut und eingeweiht 1906. Damals, Frank, hatten wir auch schon eine Orgel, aber die Dankeskirche selbst war ja eigentlich so etwas wie eine Stifterkirche.
Genau, wir hatten eine, heute würde man sagen, sehr groß angelegte Fundraising-Aktion, die vom damaligen Pfarrer Wissig aus initiiert wurde. Und diese Fundraising-Aktion war extrem erfolgreich. Man kann wirklich sagen, dass innerhalb weniger Jahre dieses Geld für den Bau dieser Kirche zusammenkam und man hat sich fast teilweise darum gestritten, wer was spenden konnte.
Ja, genau. Da erinnere ich mich doch, dass in der Jubiläumsbroschüre stand, dass der Großherzog sehr gerne die Orgel gestiftet hätte. Er musste dann aber mit der Kanzel vorlieb nehmen, was auch noch das Spruchband außen dokumentiert. Mhm. Und die Orgel hat jemand ganz anderes gestiftet, und zwar komplett.
Ja, das war ein richtiger Streit. Wir mögen ja in der Kirche nicht so gerne Streit, aber diese Form von Streit, die könnten wir heute auch noch akzeptieren. Nämlich, da hat der Großherzog darauf bestanden, die Orgel zu spenden. Und da war eine andere Spenderin, die schon vorher gesagt hatte, ich möchte die Orgel stiften. Und zwar eine Frau Kunitzki. Dieser Nachname ist in Bad Nauheim bekannt, aufgrund des Kunitzki-Stiftes. Und sie war eine Wohltäterin, kann man sagen, und sie hat das im Andenken an ihren Mann, der seinerseits auch eine Walker Orgel gestiftet hatte, getan. Und sie hat darauf bestanden, ließ sich nicht davon abbringen und hatte eine ganz große Freude daran, dass diese Orgel dann hier eingeweiht werden konnte.
Ja, die Theodora Konitzki war ja in Antwerpen geboren, stammte wohl aus einem ziemlich wohlhabenden Haus, lebte dann in Bremen und ihr Mann war hier zur Kur und hat Genesung erfahren und das war ein Dankeschön. Also kann man wirklich sagen, nur hatte diese Frau Konitzki natürlich auch noch sehr gute Kontakte und wusste auch wohl offensichtlich sehr viel darüber, denn sie hat die Firma Walker beauftragt. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
Richtig, also Walker war natürlich damals der strahlende Name im Orgelsektor. Walker hat in die ganze Welt exportiert. Nicht nur ja, die große Orgel in Riga, wir haben Orgeln in Argentinien, in Südamerika, überall auf der Welt, wo es Orgeln gab, gab es Walker-Orgeln. Es war der Marktführer und er hat wirklich auch, obwohl 1906 vielleicht nicht die absolute Blütezeit war, immer noch hervorragende Materialien geliefert. Und wir sind stolz darauf, sagen zu können, dass wir noch über 900 Pfeifen aus dieser hervorragenden Zeit heute noch in unserer Orgel verbaut haben, wenn auch diese Pfeifen verändert sind.
Apropos Pfeifen in der Orgel verbaut, es war doch mal die Rede davon, dass man diese Pfeifen eventuell teilweise oder auch ganz noch weiterverwenden kann in die neue Orgel. Steht das noch?
Das steht noch. Und die Frage, die wir mit den Orgelbauern, die gerade ihre Angebote einreichen, klären, das ist diese Frage, wie viele von diesen Pfeifen wir in die neue Orgel übertragen können. Wir können uns mit dem Gedanken sehr wohl anfreunden, das zu tun. Wir finden nämlich, dass diese einen sehr guten Klang haben und wir haben da auch viele, viele Unterstützer, die das Gleiche finden. Natürlich muss man, ist das eine Gesamtkonzeption und man muss natürlich schauen, in allen Punkten bei den Orgelbauern, wo sind die Gesamtübereinstimmungen mit unserer Vision, die wir von der Orgel haben, am größten.
Kannst du denn von einer solchen Pfeife mal ein Beispiel geben? Wie klingt die heute noch?
Also ein richtig schönes Register noch heute, Das spiele ich gerne mal an. Das ist das Prinzipal 8 Fuß. Das ist eines der Register, die auch noch heute noch schön klingen. Wir haben natürlich auch Register, die im Ursprung hervorragend konzipiert sind, aber im jetzigen Konzept nicht mehr funktionieren.
Mhm. Warum nicht?
Weil die Windversorgung heute anders ist als früher. Früher war eine Windversorgung vorhanden, die sogenannte Pneumatik, die mit sehr, sehr viel Winddruck und vielen großen Windmengen funktionierte.
Also Blasebalg treten?
Ja. Ja, ganz am Anfang war das sogar so. Der Motor wurde etwas später erst eingebaut, aber war dann doch 1907, glaube ich, dann schon da. Aber man braucht natürlich bei so einer romantischen Orgel von 1906 einen ganz, ganz hohen Aufwand, wenn man das mit den Füßen macht. Es ist aber heute so, dass die Orgel weniger Luft hat und im jetzigen Konzept hat sie sogar so wenig Luft, dass teilweise die Töne gar nicht mehr ansprechen. Ich kann das gerne mal kurz illustrieren. Hier klingen die Pfeifen von 1906 noch ganz gut. Und in der tiefen Oktave versagt dann teilweise die Luft, weil sie es einfach zu lange braucht und zu wenig da ist.
Ja, da hören wir ja hier oben schon gar nichts mehr. Wie soll denn unten noch jemand etwas hören?
Ja, und die Instrumentalisten, mit denen ich dann spiele, die sagen dann schnell mal, oh, ich höre den Bass immer zu spät. Und dann sage ich, ja, weil er zu spät kommt. Das ist so. Aber ich kann es leider nicht ändern. Also hier erhoffen wir uns natürlich dann im neuen Konzept ganz erhebliche Verbesserungen.
Mhm. Und die großen Pfeifen, die wir jetzt eben noch verwenden können, oder die Register, die wir noch verwenden können, wie wird das dann sein? Werden da die Pfeifen selbst überholt werden müssen? Werden die anders aussehen? Bekommen die einen anderen Platz? Oder wie?
Alles eigentlich. alles. Sie werden überholt, sie werden weitgehend in den Zustand zurückgeführt, in dem sie früher waren, bekommen wieder eine andere Windversorgung und stehen auch an einer anderen Stelle. Also alles.
Okay, dann kommen wir doch noch mal ein kleines bisschen zurück zu 1906 und zu der ersten Orgel. Mhm. Die erste Orgel hatte ja vom Prospekt her auch so einen kleinen Anklang an den Jugendstil. Jetzt nicht vom Motiv, aber vom Aufbau her.
Absolut. Man kann schon sagen, es war ein Jugendstil-Prospekt. Das ist nicht zu viel gesagt.
Ist die Tendenz dahin, dass man das irgendwo jetzt wieder mit angehen will?
Ja, aber wir wollen ja keine Rekonstruktion der Orgel von 1906 machen und wollen deshalb auch nicht so tun, als wäre es eine Orgel von 1906. Dennoch möchten wir diese Traditionslinien aufzeigen und darin liegt die Herausforderung, jetzt zu zeigen, wir haben verstanden, dass diese Tradition für Bad Nauheim eine überragende Rolle spielt. Auf der anderen Seite schauen wir nicht nur zurück, wir schauen ja nach vorne. Ich habe, glaube ich, im letzten Gespräch gesagt, die Orgel soll ein Pfeil sein, den wir in die Zukunft abschießen. Und das heißt, es soll auch kontemporäre Elemente enthalten. Und da haben wir natürlich auch interessante Vorschläge vorliegen. Und das macht uns zurzeit auch sehr viel Freude, darüber nachzudenken.
Mhm. Nochmal 1906, alte Orgel. Theodora Konitzky hat ja damals immer gesagt, sie wollte übrigens nie genannt werden zu Lebzeiten als Stifterin, ganz wichtig. Aber sie hat immer gesagt, nur das Beste für diese Orgel. Also das beste Material, den besten Bauer. Und sie hat zwei ganz große Besonderheiten damals mit einbauen lassen.
Richtig. Also ursprünglich war die Orgel noch ein bisschen größer sogar konzipiert. Und dann hat man sich dafür entschieden, ein Fernwerk und eine Organola.
Was ist eine Organola?
Organola, man kennt das teilweise noch aus bestimmten Musikinstrumentenmuseen. Pianola, das sind so selbstspielende Klaviere, die mit so einer sich drehenden Rolle praktisch wie ein Geisterklavier spielen können. Und genau das hatten wir 1906 auch und wir haben ein bisschen nachgeforscht. Die Orgel in Bad Nauheim war die erste selbstspielende Orgel in einer deutschen Kirche, die dokumentiert wurde. Es ist zwar möglich, dass es noch eine andere vorher gab, aber es wurde keine andere dokumentiert. Und wir waren da auch teilweise in Zeitschriften drin für selbstspielende Musikinstrumente. Und das ist schon eindrucksvoll. Und das war also eine ganz große Besonderheit, denn man hatte ja hier keine Organistenstelle. Das waren ja Lehrer, die hier gespielt haben. Und auf der anderen Seite war der Bedarf sehr groß. Wir hatten ja Kurgäste, die auch, sagen wir mal hier, ja, froh waren für jede kulturelle Bereicherung. Zweimal pro Woche gab es feste Zeiten für ein Orgelkonzert hier in der Kirche. Und das hat der Küster einfach so mithilfe dieser Selbstspieleinrichtung anleiten können. Und da sind Ouvertüren aus Wagner-Opern erklungen und richtig tolle Sachen. Und der Pfarrer Wissig hat in einer kleinen Dokumentation geschrieben, die Orgel macht uns von Jahr zu Jahr mehr Freude. Wir sind so stolz auf dieses Juwel.
Ja, jetzt haben wir doch die Organola nicht mehr, so viel ich weiß.
Ja.
Wo ist sie?
Die ist im Deutschen Museum in München und wir sind auch dorthin gefahren und haben also mehrfach nachgehakt, ob wir die wiederbekommen könnten. Aber das Deutsche Museum in München hat gesagt, dass sie also diesen Spieltisch nicht mehr hergeben möchte. Mhm. Und natürlich muss man auch sagen, das war dann auch so ein Punkt, wo wir gesagt haben, wenn noch nicht mal dieser originale Spieltisch da ist, besteht für uns auch kein Anlass, eine historische Rückführung zu starten, weil es ja kein unverändertes Material gibt, also überhaupt kein unverändertes Material von 1906. Und jetzt haben wir aber gesagt, dass 1906 einfach ein ganz starkes, wichtiges Thema ist und das Fernwerk. Das sind einige Pfeifen, die im Dachboden stehen. Das haben wir ja 2011 wieder rekonstruiert und einweihen können.
Das war damals auch schon drin.
Ja, genau. Das wurde 1965 hier ausgebaut. Und dann muss man sagen, als wir das hier wieder eingebaut haben, haben wir gemerkt, das ist ganz wichtig. Das bringt so eine tolle Atmosphäre in diese Kirche. Es ist einfach zum Schwärmen. Und ich werde immer wieder gefragt, spielen Sie heute auch das Fernwerk?
Ja, was ist das Fernwerk jetzt genau? Wie muss man sich das vorstellen? Also wir sehen immer hier in der Kirche ganz oben ein Loch im Gewölbe und da kommt Musik raus. Das ist natürlich fantastisch. Aber was ist es? Was bedeutet es?
Ursprünglich gibt es eben Fernwerke in der Romantik. Die inhaltliche Bedeutung ist praktisch gleichzusetzen damit, mit dem Thema Sehnsucht. Also das ist ja eine ganz emotionale Musik, die aus der Ferne kommt. Es ist aber auch gleichzeitig mit Transzendenz und dem Himmlischen gleichzusetzen. Es gibt auch Register, die heißen Himmelsstimme oder wer auch immer, Vox Celestis. Das sind diese typischen Stimmen, die dort auch reingehören. Und ich denke, das ist sehr romantisch gedacht. Je leiser etwas wird, desto sehnsüchtiger und intensiver wird es. Und das kann man bei diesem Fernwerk hören. Und das berührt die Menschen, die hier in die Dankeskirche kommen, ganz außerordentlich. Nur im jetzigen Konzept haben wir keine Klänge, die so richtig die Anbindung an das Fernwerk finden, weil die Orgel dann gleich zu laut wird und gleich zu schrill und dann auch relativ schnell vordergründig wird.
Du meinst jetzt bei dem Zustand, der jetzt die Orgel hat, also wo es einfach alles nicht richtig funktioniert, anspricht.
Aber es liegt auch im Konzept. Man hat ja 1965 sich einfach für ein ganz anderes Klangkonzept entschieden.
Warum wurde 1965 die alte Orgel von 1906 erneuert?
Ja, das ist natürlich jetzt auch nochmal ein langes Thema. Man müsste natürlich jetzt den damaligen Kantor auch nochmal fragen.
Also, was wir nicht mehr können.
Was wir nicht mehr, leider nicht mehr können.
Weil Rainer Lille gestorben ist. Ja.
Genau. Aber ich denke, also Rainer Lille war natürlich ein wahnsinnig virtuoser Organist und die Möglichkeiten, die dieses 38-registrige Instrument boten, die haben ihm nicht ausgereicht. Das war eigentlich, weil ja Organola und Fernwerk hier reinkamen, wurde das ja doch ein bisschen kleinere Orgel. Und dadurch konnte man natürlich, war man stilistisch sehr festgelegt. Und er wollte eigentlich ein Instrument, wo er alles drauf spielen konnte. Aber die 1965er Jahre waren natürlich aus heutiger Sicht, sagen wir mal, zumindest was die baulichen Aspekte der Orgel auch anbelangten, also eine sehr schwierige Zeit. Man hat also keine guten Materialien verwendet und die Orgeln waren, jetzt unsere zumindest, war total verbaut. Und das ist eben einfach schwierig und mit auf so einem Fundament kann man einfach auch nicht ohne weiteres weitermachen. Wenn man jetzt hier einfach Geld investiert, dann würde man den Zustand wirklich für die nächsten 100 Jahre zementieren oder 200. Und das ist eben einer unserer Gründe gewesen.
Was hat dich denn als Organist, du kanntest zwar die 1906er Orgel nicht mehr und erst die spätere, aber was hat dich als Organist an diesem Konzept der romantischen Orgel von 1906 begeistert?
Ich habe mich zu dieser Orgelart schon immer hingezogen gefühlt, muss ich sagen. Also in meiner Jugendzeit war das noch nicht in, da kannte ich das noch nicht, aber in den 90er Jahren gab es so eine Renaissance dieser Instrumente, die ich auch hautnah miterlebt hatte, weil die damals von Stuttgart ausging ein bisschen. Und dann habe ich also mehrere Instrumente dieser Art kennengelernt, durch Konzertreisen, auch nach Lettland und nach Estland. Und dort habe ich in Riga und in Tallinn gespielt und an vielen, vielen spätromantischen Instrumenten. Und ich muss sagen, also diese Klänge, die haben mich immer im Innersten berührt. Also die romantischen Orgeln sind so emotional. Ich wüsste nicht, welcher Orgeltyp emotionaler ist. Natürlich kann eine barocke Orgel auch Emotionen auslösen, aber das ist eher so etwas anders. Es ist nicht so körperlich, denn eine deutsch-romantische Orgel, da wird so viel Luft bewegt, dass man also praktisch den Klang eher fühlt als nur hört.
Das ist ja eigentlich ideal für eine Kurstadt, weil hier sind doch sehr, sehr viele Menschen, die das ganze Jahr über auch wechseln. Die sind 3 Wochen hier, dann kommen wieder neue. Wir sprechen ja ungeheuer viele Menschen an, die hier Trost suchen, die vielleicht in schwierigen Situationen sind, die irgendwo nur Ruhe wollen. Und da ist doch die Emotionalität etwas ganz Wichtiges.
Absolut. Und das hat man, glaube ich, auch in den 60er, 70er Jahren unterschätzt, wie wichtig das für die Menschen ist. Und also wir können natürlich jetzt hier noch lange reden. Also wenn ich bedenke, dass dass Adorno damals geschrieben hat, dass Trost und ähnliche Aspekte in der Kirchenmusik keine große Rolle spielen dürften, sondern dass diese Musik eigentlich in der Kirche erklingt, eigentlich auch eine intellektuelle Funktion hätte. Dann muss ich heute sagen, Adorno in Ehren, aber in diesem Punkt hat er sich leider einmal geirrt. Nämlich, die Menschen kommen auch in die Kirche und wollen Trost. Die Kirche als Trostspender ist eine unersetzliche Institution. Und das Bewusstsein dafür, das wächst immer mehr und mehr.
Kommen wir jetzt nochmal auf den Blick mal nach vorne, sagen wir jetzt nochmal mit dem Wissen von 1906, mit dem Wissen von 1965. Gibt es da jetzt mit der neuen Orgel vielleicht eine Kombination von beiden oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, auf der einen Seite könnte man es so sagen, aber ich würde es vielleicht eher so sagen, die Vorteile beider Konzepte, die sollen in die Zukunft weitergetragen werden. Die Orgel von 1906 hatte dieses Orchestrale, die gut verschmelzenden Klangfarben, diese Möglichkeit, dass man die Klänge fühlen konnte. Und die Orgel von 1965 hatte mehr Klangfrische, mehr Präsenz im Raum durch die Aufstellung und hatte natürlich auch ein bisschen mehr Klangfarben und ein bisschen mehr Möglichkeiten in den Zungenstimmen und in den Obertönigkeiten, ein selbstständiges Pedal. Also jetzt wird es ein bisschen fachchinesisch, aber es ist auf jeden Fall so, dass die Orgel von 1965 auch nicht nur Nachteile hatte. Und da muss man ganz schön unideologisch sein, um das mal einfach so vorurteilsfrei anzuerkennen. Und da muss man auch mal Vorurteile über Bord werfen. Und das haben wir gemacht und sind eigentlich ganz dankbar. Und jetzt glauben wir da in unseren Konzepten auf einem guten Weg zu sein.
Jetzt haben wir so viel von Emotionalität gesprochen. Kannst du uns zum Schluss noch ein bisschen was Emotionales an Klängen mit auf den Weg geben?
Ja, also ich kann sagen, das Fernwerk, als es wieder eingeweiht wurde, war ich hier mit einem Mann, der hatte das Fernwerk 50 Jahre lang nicht gehört. Der hatte das jetzt, haben wir unten in der Kirche schon ein bisschen betrieben. Das hört man auch, soll ja auch so sein. Er hatte das Fernwerk 50 Jahre lang nicht gehört. Und nach diesen 50 Jahren haben wir es dann wieder eingeweiht. Und ich habe ihm gesagt, ja, möchten Sie, dass ich Ihnen mal ein Choral darauf vorspiele? Und zwar ein älterer Herr, Kfz-Meister. Und er hat gesagt, ja, ich wünsche mir ein Choral darauf. Und dann habe ich ihm das vorgespielt und dann kamen ihm die Tränen. Und das war dieser Choral.
Gut, dann sage ich jetzt schon erstmal herzlichen Dank, Frank. Und wir werden uns im nächsten Monat mit einem neuen Bad Nauheimer Orgelgespräch melden. Ja.